Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Sie wollen frischen Wind in Sachen Softwareanbieter? Auf softwarevergleich.de können Sie schnell und einfach führende HR-Softwareanbieter miteinander vergleichen. Mit unserem brandneuen Softwarevergleich-Newsletter erhalten Sie exklusive Updates direkt in Ihr Postfach. Jetzt anmelden unter softwarevergleich.de/newsletter.
Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zur 9. Folge unseres Podcasts Neues Lernen. Während dieser Podcast erscheint, sind wir unterwegs auf der Zukunft Personal Europe in Köln und zeichnen sogar unsere nächsten beiden Podcasts auch noch auf. Mit Professorin Ternes und Professorin Gerpott werden wir auf der Messe sprechen.
Und dort treffen wir auch nochmal unseren heutigen Podcast-Gast, nämlich Roman Rackwitz, mit dem wir über das Thema Gamification sprechen.
Roman Rackwitz ist Podcast-Profi und war für die Aufzeichnung aus seinem eigenen Podcast-Studio in Ochsenfurt zugeschaltet. Er ist Gründer und Geschäftsführer des Gamification-Unternehmens Engaging Lab und auch Co-Founder der Internationalen Gamification Confederation.
Wenn man sich damit auseinandersetzt und wenn man akzeptiert, wie Lernen rein vom Menschen her, also rein vom Gehirn her funktioniert, merkt man, und dafür gibt es wie gesagt zig Untersuchungen seit Jahrzehnten, dass es von Mechanismen abhängig ist, von Rahmenbedingungen, die das Spiel nativ auch bietet. Und von daher aus meiner Sicht, wenn es nicht um Leistungslernen geht, bietet das Spieldesign an für sich intuitiv die perfekten Rahmenbedingungen für effektives und lebenslanges Lernen.
Spielen ist bei mir zu Hause natürlich ein Riesenthema mit zwei kleinen Kindern und gleichzeitig habe ich auch festgestellt, dass jetzt nicht jeder Erwachsene so gerne spielt. Also ich setze mich gerne mit den Kindern hin und mein Mann ist dann eher so, er geht dann lieber raus zum Fußball spielen, aber so Brettspiele und sowas muss jetzt nicht sein. Wobei meine Kinder ja auch denken, dass ich bei der Arbeit immer spiele.
Warum das denn?
Weil wir mal beim Haufe Sommerfest waren, wo eben die Kinder dabei waren und hier lag von den Kollegen von Lego Serious Play die Lego-Steine rum und seither denken sie, wenn ich ins Büro fahre, dass ich mal wieder Lego spielen gehe.
Ja, die Frage ist, ob du ihnen das irgendwann aus dem Kopf treiben kannst.
Ja, die Kleine denkt auch, dadurch, dass ich ja Corona-Zeit, klar, viel Homeoffice gemacht habe, ansonsten besteht meine Arbeit daraus zu tippen.
Ja, so wie deine Tochter denkt, dass du nur tippst den ganzen Tag, denken auch viele, dass Gamification nur damit zu tun hat, dass man den ganzen Tag dattelt und halt vielleicht ein bisschen was lernt, aber irgendwie auch nicht so richtig, also eigentlich nur spielt. Und Roman Rackwitz wird uns im Gespräch erklären, was Gamification eigentlich ist und mit diesen Mythen aufräumen und uns eben auch erklären, was es nicht ist.
Genau, die Leitfrage unseres Gesprächs war Gamification. Brauchen wir das wirklich für die Weiterbildung? Und ich würde sagen, starten wir direkt ins Gespräch.
Gespräch.
Ein ganz herzliches Willkommen heute an unseren Gast im Podcast-Studio. Wir sind wieder remote zugeschaltet, heute mit Roman Rackwitz. Hallo Roman.
Hey, freut mich sehr, dass ich da sein darf. Vielen Dank.
Ja, freut uns, dass du hier Folge 9 mit uns bestreiten wirst. Wir haben eben nochmal schnell nachgezählt, damit das auch wirklich stimmt. Und wir sehen,
ich hoffe, dass es stimmt.
Und wir sehen uns ja auch nächste Woche auf der Zukunft Personal Europe in Köln nochmal persönlich. Da freuen wir uns sehr drauf und danke, dass du dir heute die Zeit nimmst, vorab noch unseren Podcast aufzunehmen.
Sehr gerne.
Wir haben ein schönes Thema, wie immer natürlich, vorbereitet, Gamification. Du wirst immer als der bekannteste deutsche Gamification-Experte angekündigt und als Gamification-Pionier. Sag mal, wie bekommt man eigentlich solche Titel?
Also wie man die bekommt, weiß ich nicht. Die werden dir ja gegeben. Man muss dazu sagen, es war einfach Glück bei mir. Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, habe mich für ein Thema interessiert, was dann zufälligerweise 2-3 Jahre später einen Namen bekommen hat. Also ich habe mich für ein Studium dafür interessiert. Und dann 2-3 Jahre später ging es dann in Amerika los, unter dem Begriff Gamification ist diese Industrie gekommen. Und ich war einer der wenigen Deutschsprachigen, das ist mal das Schöne, Deutsche sind hinterher. Das heißt, da hast du gute Chancen, wenn du woanders im Ausland guckst, was zu finden, was hier Pionier ist. Und dann habe ich einfach nur darüber ein bisschen gequatscht, geschrieben. Und weil es ja kein anderer gemacht hat, sind die Leute zwangsläufig auch irgendwie bei mir gelandet. Und dann bin ich reingerutscht und das war's.
Und über welchen Zeitraum sprechen wir da? Also wann ging das so ungefähr los?
Also thematisch, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen inhaltlich, das war so 2006, 2007, dass es darum eine Industrie gibt, die sich darüber aufbaut. Ja? Also mit dem Begriff Gamification, das ist bei mir dann so 2009 ungefähr aufgetaucht in San Francisco, wo der G-Summit, also eigentlich die erste große Konferenz rund um das Thema, dann stattfand. Und dann war ich da eben auch da und genau.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, du hast dich schon während deines Studiums dafür interessiert und bezeichnest dich ja auch selbst als Gamification Designer und Denker. Welche Ausbildung hast du denn, beziehungsweise welches Studium, wie kommt man da hin?
Oh, jetzt wird es ernüchternd. Also ich habe so ein internationales Management, wenn du willst, studiert. Ja, also so eine Art BWL-VWL-Mischung so ein bisschen mit leichtem Schwerpunkt auf Marketing. Und das war aber der Punkt, du lernst in diesem klassischen BWL-Studium immer über den Homo economicus. Also das ist immer das Modell. Ja, du baust alles für diesen rationalen Menschen. So jeder sagt dir, den gibt's nicht. Und trotzdem sind alle Modelle darauf aufbauend, wo du halt denkst, was soll das denn? Und ich hatte zu dem Zeitpunkt eben auch ein bisschen Kontakt zu jemandem, der Psychologie studiert hat. Das Thema selber hat mich sehr fasziniert, Verhaltenspsychologie, und dann habe ich mich einfach während meinem Studium, das war meine Passion, mich voll in die Verhaltenspsychologie reingefuchst, habe dann zur richtigen Zeit die richtigen Leute kennengelernt, die auch da unterwegs waren. Meine Familie hat damals, wie gesagt, im Silicon Valley hat die gelebt, das ist Stanford nicht weit entfernt, Stanford hat sehr bekannte Vorlesungen, Professor aus dem Bereich, und das alles hat dazu geführt, dass ich mich nur noch da reingefuchst habe, und seit 15 Jahren mache ich eigentlich nichts anderes als Verhaltenspsychologie. Also mein Studium hat da nicht viel dazu beigetragen.
Und wirst du eigentlich oft gefragt, ob du den ganzen Tag spielst, wenn du sagst, du bist Gamification-Experte?
Oh, die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Das war so, ich würde sagen, 2010, 11 war das noch sehr stark so, wo halt jeder, also du hast nach wie vor so ein bisschen die breite Masse, die denkt wahrscheinlich nach wie vor, das muss immer wie ein Spiel am Ende sein oder man daddelt. Aber die jetzt inzwischen, sag mal, das so, dass die zu einem kommen und anfragen oder halt mehr wissen wollen, die sind schon etwas informierter. Und das ist dann, schwer wird es nur, wenn meine Kinder gefragt werden, was ich denn mache. Ja, und sie dann so, da macht Spiele, dann vor allem, wenn sie das erste Mal in meinem Studio waren, in meinem Büro waren und dann meine Tochter sich gewundert, hier sind ja gar keine Spiele. Was ist denn
Jetzt gehen wir mal ein bisschen näher rein zu dem Thema Gamification. Wie genau würdest du denn Gamification definieren?
Für mich ist Gamification Interaktionsdesign, ja, dass du in verschiedensten Situationen einsetzen kannst, aber wo es darum geht, dass du das, was Spielen, und jetzt rede ich nicht nur von Videospielen, aber das, was Spiele sozusagen aus der menschlichen Natur kommend erfolgreich macht, das versuchst du zu transferieren auf andere Designs, also auf andere Interaktionen, wie dein Job, wie Produkte, Kundenbindung, also überall, wo es um Interaktionen geht. Wenn man es mal ganz sozusagen vorbereitet, ja, definieren möchte, dann ist für mich Gamification ein Interaktionsdesign, wo es darum geht, dass sich eine Journey vor dir entfaltet über die Zeit aufgrund deiner Entscheidungen, in der du eigentlich versuchst, freiwillig unnötige Hindernisse zu überwinden. Ist ein bisschen sperrig, aber du hast zwei der großen, aus meiner Sicht, Definitionen des Spiels mit drin, die so nie groß wahrgenommen werden. Der erste Punkt ist, ein Spiel ist immer der freiwillige Versuch, unnötige Hindernisse zu überwinden. Ja, also das ist übrigens alles, was ihr freiwillig, wirklich intrinsisch motiviert macht. Auch euer Hobby ist so. Das denkt man sich nicht und das vergisst man leicht, aber das Spannende dabei ist, dass man eigentlich anerkennt, dass der Mensch nicht diesem Menschenbild entspricht, das wir meist haben, dass er es einfach und schnell haben will und belohnt werden will. Dann wären Spiele ja eigentlich das beschissenste Medium. Sorry für den Ausdruck. Aber Spiele sind dafür da, dass du weißt, sie werden schwerer, wenn du weiterkommst. Ja? Du wirst öfter scheitern. Und wie gesagt, das ist selbst beim Hobby so. Egal, ob ihr Gartenarbeit habt, ob ihr Modellbau habt, ja, was immer euer Hobby ist, es wird immer schwerer. Und der zweite Punkt, und das ist eben die Journey, die sich vor dir entfaltet aufgrund deiner Entscheidungen. Das ist dieser Punkt, der zeigt halt ganz klar, dass wir Spiele lieben, also es ist eine Journey. Es ist nicht so, dass wir einmal was machen, dann war es das. Es ist nicht so, dass wir sagen, oh, Level 1 fertig, tschüss. Sondern sagen, hey, geil, jetzt habe ich, ja, was kommt wohl in Level 2? Ich habe mir Fähigkeiten in Level 1 erarbeitet, oh, die werde ich jetzt wahrscheinlich in Level 2 anwenden müssen. Ja, das ist bei Social Games, also wenn du jetzt Brettspiele mit deinen Eltern spielst, genauso. Ja? Also mein Vater passt sich meinen Fähigkeiten im Schach an. der spielt dann härter, wenn ich besser werde. Und wie gesagt, und das halt das Schöne ist, dass, und das ist dieser spannende Punkt, es sind die eigenen Entscheidungen, also man nimmt die Ressourcen einem Spiel und wendet die für sich an. Und deswegen kommst du weiter, deswegen kommst du gefühlt auf deine Art und Weise weiter. Du guckst zurück und sagst, boah, ich bin aufgrund früherer Entscheidungen jetzt hier gelandet. Dadurch bekommt es so dieses individuelle Gefühl. Ja? Und du sagst nicht, hey, 1000 Leute haben das Spiel gespielt, wir haben alle gleich gespielt. Nein, wir haben es auf meine Art und Weise gespielt. Und du hast dadurch auch dieses Gefühl, so, ich habe Zeit und Arbeit reingesteckt, also lohnt es sich dabei zu bleiben. Ja, viel Psychologie dabei und deswegen diese Definition.
Ich habe gemerkt, dass irgendwie so viele Begriffe da rumschwirren, also Game-Based Learning, gamifiziertes Lernen, Gamification. Muss man die nochmal in sich differenzieren oder meinen sie alle dasselbe?
Also aus meiner Sicht nicht. Wir haben ganz klare Definitionen dafür, auch meiner Meinung nach recht klare Abgrenzungen. Ob die alle wissenschaftlich so korrekt sind, weiß ich nicht. Sie helfen uns auf jeden Fall und auch unseren Kunden ganz klar zu entscheiden, für welches Problem können wir was nutzen und was haben wir zu erwarten. Ja, das ist halt der Punkt, weil wenn du natürlich kommst und sagst, zum Beispiel heutzutage Gamification, dann die meisten Kunden glauben, sie kriegen irgendwas, also manche denken halt, ja, VR-Brille, ja, oder Virtual Reality, Augmented Reality, oder ich setze mich in ein Spiel, die denken gar nicht, dass ich auch den normalen Arbeitsprozess, so wie er in der Realität ist, anpassen könnte, sodass ich normal arbeite und er irgendwie intuitiver ist. Das heißt, du hast ehrlich gesagt keine Ahnung, worüber die Leute heutzutage reden. Man kann 2-3 Stunden darüber reden, selbst mit anderen Gamification-Designern, und du redest komplett aneinander vorbei. Mhm. Ja, von daher haben wir das, also sind wir ganz, ganz stark in der Differenzierung dieser Begriffe. Und also die Erfahrung zeigt, dass es auch wirklich hilfreich ist und den Leuten klar macht. Ja? Manche regen sich darüber auf, dass es doch nur Wortklauberei ist. Aber wie gesagt, man weiß dafür besser, worüber man redet und man ist auf derselben Linie, wenn man eben das vorher auch klar macht, was die einzelnen Sachen bedeuten. Aber in der Industrie selber, in der Masse, wird das oftmals super austauschbar verwendet.
Und wo liegt bei euch die Differenz dann?
Um es kurz zu machen, wenn du es so willst, also Serious Games setzen wir ein, wenn wir ein Problem im Unternehmen haben, eine Herausforderung, nicht wissen, wie wir es lösen können, beziehungsweise nicht wissen, was das Ergebnis ist. Folded ist ein schönes Beispiel dafür, als Serious Game. Und du sagst einfach, hey, wir lassen die ganzen Leute spielen, egal ob es Mitarbeiter oder andere, und während dem Spiel finden sie eine Lösung für das Problem und dann schauen wir, ob wir es umsetzen können. Game-Based Learning bedeutet für uns, wir wissen, was du lernen sollst. Also wir können das in ein Spiel setzen, ein Narrativ. Und während du das Spiel spielst, lernst du automatisch, was du wissen sollst. Ja, also da geht es nicht um das Resultat, sondern um den Stoff, den du brauchst, um überhaupt das Spiel erfolgreich beenden zu können. Simulation ist relativ easy. Das ist, du simulierst die Realität, weil in dieser Simulation Leute halt Dinge machen können, die sie in der Realität nie machen könnten, weil es zu teuer ist, weil sie andere Leute verletzen würden. Ja? Also Flugsimulator, Feuerwehrsimulator, immer schöne Beispiele dafür. Und das ist ein Beispiel auch für das Explizite, wo jeder ganz genau weiß, hey, ich setze mich hin und ich spiele ein Spiel, ja, mit seinen Vor- und Nachteilen, die wir ja schon besprochen hatten. Und dann gibt es für uns eben diesen Bereich der impliziten Gamification, wo wir reale, also Produkte, Kundenbeziehungen, Arbeitsprozesse, Jobdesign so gestalten, dass sie intuitiver werden, eben genau dieses Verhalten hervorrufen, dieses, oh, wo ist was Neues, Neugier, ja, diesen Autonomiegedanken, diesen Kompetenzpfad, den man gehen will, dass der einem Nutzer klarer wird, wie er im Spiel eben automatisch passiert, aber die Leute machen eigentlich ihren Job und würden nie sagen, sie spielen ein Spiel, weil es ihnen gar nicht bewusst wird, weil es nicht danach aussieht. Es fühlt sich nur so ein bisschen an, also es befriedigt die Triebe, aber es sieht nicht danach aus. Und das sind so unsere 4 großen Unterscheidungen. Es geht noch kleiner, aber ja.
Was ist denn dann der Unterschied zwischen dem Spielen eben in der Freizeit und dem Gamification-Ansatz im beruflichen Kontext? Weil oft wird es ja eben schon sehr inflationär benutzt und mit, ah ja, dann daddeln die den ganzen Tag vielleicht schon über berufliche Themen, aber trotzdem bleibt es ein Spiel. Also wo würdest du da die Grenze setzen, damit dieser Begriff nicht nur verbrannt bleibt?
Also Gamification selber hat, wie gesagt, ein Interaktionsdesign. Das kann unterschiedlichst aussehen. Ja? Jetzt kann man ein bisschen nerdig werden, dann sagt man, hey, es gibt explizit und implizit. Explizit bedeutet, du weißt genau, du spielst ein Spiel. Das sind dann die Serious Games, Simulationen, Game-Based Learning. Und dann gibt es aber auch den impliziten Ansatz. Das heißt, du nutzt diese Design Methoden, Theorien, ja, die du aus dem Spiel kennst und verbesserst den klaren, den praktischen Prozess, sodass der intuitiver wird, aber du würdest nie sagen, du spielst ein Spiel. Das Spannende dabei ist eigentlich, dass du halt sagst, schau mal, die Frage ist doch, warum spielen wir? Also warum ist Spielen eine Aktivität, die weltweit freiwillig von allen gemacht wird? Und zwar unabhängig, welche Kultur, welches Geschlecht, welches Alter. Das Medium unterscheidet sich vielleicht. Ja? Also meine Oma wird nicht mit dem Smartphone spielen, die spielt halt dann mit einem Medium. Aber das Spielen ist in uns als Spezies eingebaut und die Frage ist ja, warum? Und du merkst einfach, dass das Spielen, oder da gibt es ja sehr viel auch Untersuchungen, ja, auch aus der Evolutionsbiologie kommend, man merkt, dass der Mensch getrieben ist, oder nicht getrieben ist, ein bisschen zu negativ behaftetes Wort eigentlich, aber er sucht nach Möglichkeiten, wo er spielen kann, also spielähnliches Verhalten hervorbringen kann, weil unser Gehirn sehr stark danach gebaut ist. Das hängt da wieder mit der Neurochemie zusammen und so weiter. Und das Spannende ist, oder das Interessante ist, dass, und das ist so eine, das kann man jetzt, ich kann es ein bisschen auch zuspitzen, die Spielindustrie ist nicht so erfolgreich, weil sie immer geilere Spiele bauen, sondern die Spielindustrie ist aus meiner Sicht deswegen so erfolgreich, und die Menschen, dass Menschen also so viel spielen wollen, weil die Realität immer vorhersehbarer wird, immer langweiliger wird, bös gesagt. Ja, wir bauen um uns herum Prozesse auf, die vorhersehbar sind, die genormt sind, standardisiert sind, wo wir Vorgaben haben, die immer kleinere Schritte unterteilt werden. Das ist genau das Gegenteil von dem, was ein Spiel ausmacht, ja, wo es um Unvorhersehbarkeit geht, Neuigkeiten geht, Herausforderungen geht, Scheitern geht. Und man merkt, Spielen entspricht eher unserer Natur.
Ich will da mal kurz einhaken, weil wir eigentlich alle im Moment immer darüber sprechen, dass sich ja alles so wahnsinnig beschleunigt und nicht mehr vorhersehbar ist und die VUCA-Welt und so weiter. Also würde man jetzt weniger spielen, weil es ja sich doch insofern gewandelt hat. Also mit der Pandemie hat niemand gerechnet, es hat niemand damit gerechnet, dass da ein Krieg in der Ukraine losbricht. Ist es nicht doch so, dass sich da im Moment einiges tut auf der Seite, sodass man sagen würde, naja, Spiele braucht man jetzt sozusagen nicht mehr so sehr, oder trainiert man in den Spielen dann dafür, mit diesen Unvorhersehbarkeiten eben umzugehen?
Ah, das, also super Einwand. Der Punkt ist der, es gibt im großen Makrokontext, sagen wir es mal so, diese Veränderungen. Ja, klar, auch Globalisierung hilft dazu bei. Der Punkt ist aber, wenn du es runterbrichst auf jedes einzelne Individuum von uns, ja, dann sind wir im Alltag, versuchen wir, oder gerade im Joballtag natürlich, im Kontext, dieser Komplexität Herr zu werden, indem wir versuchen, die Prozesse einfach super zu regeln, effizient zu gestalten, was ja auch wieder rational Sinn macht, ja, Effizienz, ressourcenschonend, brauchen wir nicht drüber reden. Aber der Punkt ist, obwohl wir lieben es, und das ist dieses Paradoxon, wenn du es so willst, das hast du im Spiel genauso, wir versuchen, also im Spiel ist es genauso, du kommst in ein neues Level und versuchst rauszufinden, hey, wie funktioniert das? Ja, du versuchst dieses Unbekannte bekannt zu machen, um dann möglichst gut darin zu agieren. Aber im Spiel machst du es nur mit dem Ziel, dass du ja endlich zu dem nächsten Level kommst oder zur nächsten Herausforderung kommst, die du wieder nicht kennst. Das Gehirn ist immer auf der Suche nach dieses Unbekannte, das Unbekannte zum Bekannten zu machen oder diese Diskomfortzone zur Komfortzone zu machen, um dann zur nächsten zu gehen. Und wir haben im Business-Alltag, du hast völlig recht, also es gibt diese Unabwägbarkeiten, aber wir versuchen meistens durch Regularien, durch Vorgaben, dieses Schnelle, dieses VUCA-mäßige von der Person wegzuhalten. Ja, und damit sie in einem festen Rahmen weiß, was sie machen soll, es ist ja auch gut messbar und so weiter. Das ist völlig richtig. Das Problem ist aber, dadurch befindet sich plötzlich, obwohl wir vielleicht im Makrokontext so viel Veränderung haben, ist der Alltag der Person gefühlt, ich weiß genau, was am Dienstag ist, weil es so ist, wie es am Montag war. Ja, und von das ist und das ist natürlich der Punkt, dass dann die Person sagt, na gut, in meinem Mikrokosmos ist jetzt nicht gerade spannend. Ja, ich habe einmal gelernt, wie ich was machen soll, und jetzt soll ich das bitte immer nur noch machen. Und paradoxerweise wünschen wir uns aber in einem gewissen Verhältnis diese Unvorhersehbarkeit, solange wir glauben, wir können damit umgehen. Mhm. Das ist ja das Schöne. Bei Spielen hast du immer das Gefühl, ja, ich werde scheitern, aber ich werde wahrscheinlich fähig sein, es zu lösen.
Ja, aber man hat ja auch nicht so ein hohes Risiko. Also wenn ich mir überlege, dass ich bei der Arbeit versuche, sozusagen im übertragenen Sinne aufs nächste Level zu kommen und da zu scheitern, ist halt ein bisschen blöder als so bei Monopoly.
Richtig. Das liegt aber wiederum am Kontext. Und jetzt kommen wir langsam zum Gamification Design. Das liegt ja daran, wie ein Unternehmen aufgebaut ist. Du hast ja ganz, guck mal, das Interessante ist, warum haben Leute im Startup, wenn du es mal so nimmst, ja, in so einem Umfeld weniger Probleme, einfach aus ihrer Rolle rauszugehen, eine andere zu übernehmen. Ja? Warum haben sie kein Problem mit Risiken, wenn was scheitert? Ja? Warum kann man da leichter übergehen und sowas? Es liegt ja nicht, weil der Mensch anders ist, sondern weil ein Startup anders aufgebaut ist, natürlich völlig logischerweise, wie ein großer Konzern, wo Dinge standardisiert sind, wo es feste Regularien gibt. Das heißt, der Kontext erlaubt mir mehr Flexibilität, erlaubt mir was anderes im Startup, als es mir im großen Konzern erlaubt ist. Mhm. Das heißt, wenn ich also möchte, dass vielleicht Leute also es geht nicht darum, wenn du willst, dass Leute irgendwie eher spielerisches Verhalten zeigen, wie auch das Growth-Mindset entwickeln, ja, oder offen sind für Veränderungen, resilienter werden. Das sind alles ja die Dinge, worum man sich gerne mit Gamification auseinandersetzt oder halt bereit sind, Herausforderungen aufzunehmen. Dann ist es beim Gamification-Sein nicht so, dass du sagst, hey, was muss ich machen, damit die Person anders wird? Welche Mechaniken können die Person ändern? Sondern du schaust, hey, mit welchen Design-Elementen oder Design-Ansätzen kann ich denn den gesamten Kontext ändern, so dass die bei der Person vielleicht wieder eher ankommt, wie, ey, das fühlt sich wieder wie ein Startup an, man kann gewisse Risiken eingehen, man kann was probieren, man hat schnellere Zyklen, man bekommt besseres Feedback und ist nicht so zielorientiert. Also das ist einer der großen Unterschiede. Im Startup ist es oft so, Wir wissen noch nicht, wie wir das machen, wir müssen es rausfinden. Ja, du bist also auf den Prozess fokussiert. Im Größeren, in Unternehmen ist es oft so, dass du sagst, der Prozess ist irgendwo mal ausgearbeitet worden. Jetzt geht es darum, das Ziel zu erreichen, also irgendein Resultat, was vorgegeben wird. Und das ändert die komplette Möglichkeit für den Nutzer, weil wenn du bei A bist und du weißt, du musst zu B kommen, dann suchst du nach der direktesten Linie, weil die ist effizient. Ja, wenn du aber noch nicht weißt, wie B aussieht, dann bist du bereit, Dinge auszuprobieren und zu schauen, wie es funktioniert. Und das ist bei Spielen genauso. Ein Spiel sagt dir auch nicht, erreiche das Level mit genau diesen Punkten. Und wenn du zu wenig oder zu viel hast, bist du das ist falsch. Mhm. Ja.
Ich glaube, wir müssen gleich dann noch ein bisschen tiefer einsteigen, wie das dann so alles dann in der Praxis aussieht. Ich hätte noch eine Frage vorab, weil wie bei der Definition von Gamification ist ja nie das Wort Wettbewerb jetzt bei dir gefallen. Und damit verbindet man ja auch ganz häufig das Spielen, dass man gegen jemanden antritt. Welche Rolle spielt das bei Gamification?
Oh, dagegen kämpfe ich seit 15 Jahren an. Ich meine, wenn es sind so zwei, drei Dinge. Also der erste Punkt ist der, wenn es wirklich nur um den Wettbewerb gegen andere gehen würde, dann hätten ja Singleplayer-Games nie funktioniert. Guck mal, vor dem großen Zeitalter des Internets haben wir lauter Spiele gespielt, vielleicht abends, Brettspiele mit der Familie, aber es gab zig Spiele, die wir alleine gespielt haben. Ja, die hätten nie funktioniert, wenn es immer um diesen Wettbewerb gegen andere geht. Der Punkt ist, Wettbewerb gegen andere ist ein Resultat. Okay, ist einfach nur ein Ergebnis. Ah, war ich besser als der andere oder nicht? Fertig. Worum es im Spiel wirklich geht, ist dieser Bereich, dass du sagst, hier ist eine Herausforderung, ich kann die gerade überhaupt nicht. Ja, ich fange mit Level 1 an und keine Ahnung, mal schauen, was passiert. Ja, wenn ihr es alles schaffen würdet, die ganze Zeit, dann wäre ein Spiel ja langweilig. Also geht es nur um den persönlichen Fortschritt. Es geht sozusagen um, dass der größte Wettkampf im Spiel ist in seinem das First Principle Thinking, wenn du es runterbrichst, immer der Wettbewerb gegen dich selbst. Das ist das Erste. Dann der Wettbewerb gegen ein Problem. Und dann vielleicht mal irgendwann gegen andere. Ja? Aber das Spannende, was wir erlebt haben, ist, dass wenn Leute gegen andere spielen und die ganze Zeit verlieren, also eigentlich das, was ja immer als negativ angesehen wird, der Mensch will nicht verlieren, wenn sie die ganze Zeit verlieren, aber das Gefühl haben, dass sie jedes Mal besser werden, als sie es vorher waren, also so auch natürlich indirekt diese Kommunikation ist, irgendwann kriege ich schon hin, den nächsten werde ich kriegen, ja, in absehbarer Zeit, wenn sie daran glauben, dann sind die Leute viel motivierter weiterzumachen, ja, wie wenn jemand die ganze Zeit gewinnt, aber irgendwie das Gefühl hat, ich gewinne halt, weil die anderen so schlecht sind. Der hat keinen Bock weiterzumachen. Also da ist ein Riesenmythos dahinter, hinter diesem ganzen Bereich. Der Mensch wird motiviert durch Gewinnen und durch Preise. Da gibt es super gute Untersuchungen. Barry Schwarz zum Beispiel, der hat da sehr, sehr viel gemacht als Arbeitspsychologe. Das ist ein Mythos, der sich leider hartnäckig hält.
Jetzt haben wir schon einige wichtige Aspekte angesprochen. Hier, die Menschen wollen sich ein bisschen aus ihrem formalen Mikrokosmos rausbewegen. Deswegen könnte Gamification funktionieren. Es geht nicht um Wettbewerb. Jetzt wollen wir noch ein bisschen konkreter werden, nämlich für unser Lieblingsthema, das Lernen. Also welche Rolle kann jetzt Gamification konkret beim Lernen spielen? Wie kann man das da einsetzen?
Die Frage ist, welche Rolle kann Lernen bitte nicht spielen für Gamification? Schau mal. Ja, nein, wirklich, das ist der Punkt ist der. Wir haben es ja schon gesagt, also du kannst, also die Definition ist übrigens von Bernard Sui, mit dass der Mensch im Spiel versucht, freiwillig unnötige Hindernisse zu überwinden. Ja? Das heißt, wenn man sich das mal überlegt, da geht es um nichts anderes als ums Lernen. Es geht immer darum, dass du dich einer Herausforderung gegenüberstellst, du weißt nicht genau, wie du das lösen hast, das musst du rausfinden, das ist Lernen, nur um dann weiterzukommen. Ja? Also Spielen ist eine krass kognitive Herausforderung. Das ist die Grundidee des Lernens. Ja? Der Punkt ist also der, dass wenn du, andersrum, also du kannst Lernen versuchen umzusetzen für Leute ohne Gamification, du kannst Gamification aber nie einsetzen, ohne dass die Leute lernen müssen. Ja, und das Spannende hier ist, dass warum ist der Mensch denn bereit, im Spiel zu lernen, oder im spielerischen Umfeld, euer Hobby, wie auch immer, ja? Ihr setzt euch ja selber plötzlich Herausforderungen. Ihr würdet es nicht so sehen, aber ihr setzt euch in eurem Hobby immer stärkere, immer größere Herausforderungen. Wenn ihr das eine geschafft habt, das nächste. Jetzt habe ich ein Puzzle zusammengebaut mit 1000 Teilen, vielleicht schaffe ich 2000. Ich habe ein Modell gebaut, okay, vielleicht habe ich das nächste Mal original getreut. Was auch immer es ist, völlig wurscht. Weil ihr besser werden wollt. So, und das ist natürlich der Grundbegriff, die Grundidee des Lernens. Der Unterschied ist, wenn man es mal ganz grob nimmt, ist zum Beispiel, dass wir im Corporate Lernen, immer versuchen, rational an die Sache ranzugehen. Ja, du sagst immer, hey, pass auf, wir haben das und das Problem, wir wollen das und das lösen, das und das ist wichtig fürs Unternehmen. Hier, könnt ihr euch verbessern, hier ist der Lernstoff. Das wäre ja schön, wenn das funktioniert. Da hätte ich kein Problem mit meinen Kindern in der Schule, wenn es ums Rationale gehen würde. Ja? Der Punkt ist, dass Lernen, und das ist wieder evolutionsgetrieben, halt nur mal emotional funktioniert. Das heißt, du brauchst einen Trigger. Ja, du brauchst so dieses Erlebnis, oh scheiße, das will ich nicht nochmal erleben. Ja, im Spiel ist es halt die Story, die das übernimmt, das Narrativ, beziehungsweise auch diese einfach Sichtweise, oh, ich bin jetzt hier auf Level 1, so ein kleiner Junge, der nichts hat, keine Ahnung, und oh, ich weiß, das Spiel hat es irgendwie suggeriert, wenn ich Level 32 bin, bin ich der große Krieger mit dem, das ist nichts anderes, ja, als ein Narrativ, das dir indirekt erzählt, wo du gerade bist, was das Problem ist und wo es vielleicht hingehen kann. Und das ist im Spiel das Spannende, dass diese Art und Weise der Kommunikation, warum Lernen gerade interessant ist und wichtig ist und wohin es dich bringen kann, warum das dort so gut funktioniert und im Corporate-Umfeld kaum, weil wir halt immer glauben, wir müssen es über die Rationalität gestalten. Und da kann Gamification Design dir sehr, sehr viel helfen, zum Beispiel, indem man sich weniger darauf fokussiert, wie macht man das Lernen an für sich attraktiver, also nicht da das große Game draus baut oder VR-Anwendungen, sondern sich erstmal darauf fokussiert, wie kann ich denn einen geilen Trigger setzen. Ja, damit die Leute sagen, oh ja, deswegen sollte ich vielleicht, das will ich nicht nochmal erleben. Oder, oh geil, wenn ich das drauf habe, dann kann ich den anderen super helfen. Wie auch immer, Emotionalität jedenfalls.
Wir haben eine Rubrik in unserem Podcast, die heißt ganz konkret.
Ganz konkret.
Wenn jetzt bei dir das Corporate Learning aus irgendeinem Unternehmen anklopft und dein Gamification-Experten wissen möchte, was möchten die in der Regel von dir und was gibst du ihnen? Wie sieht so ein Praxisprojekt denn von dir mal ganz konkret aus?
Okay, also was sie wollen, ist natürlich in der Regel immer im Grundganzen, hey, wir haben Leute, die haben ein gewisses Verhalten, das würden wir gerne, oder die haben ein gewisses Verhalten nicht, weil sie es Wissen nicht haben, wie auch immer, das würden wir gerne ändern. Okay? So, und wir würden das in dem Fall gerne halt über Lernen sozusagen, über Lernmaterialien, über wollen wir das bitte verbessern. Also wir sind jetzt hier beim Lernen, dann bleiben wir da. Es gibt zwei Varianten. Der eine Punkt ist, wenn du sagst, okay, zum Beispiel du willst, dass die Leute, das geht zum Beispiel um Lernstoff, wo du sagst, die Leute sollen was Neues kennenlernen. Sie sollen möglichst schnell was ausprobieren. Sie sollen aus sich rauskommen. Sie wollen erkennen, wie irgendein anderes Verhalten vielleicht auch attraktiv sein kann. Ja, also Change ist da immer ein schöner Gedanke, ja, so Punkt. Dann kann es sogar sein, dass du wirklich sagst, hey, dann lass uns ein Game-Based Learning bauen. Also ein explizites Game, wo die Leute sagen, okay, ich weiß, jetzt mache ich Pause mit dem Job, ich setze mich hin, ich spiele das Spiel. Ja, warum? Das Schöne, das ist Psychologie. Wenn die Leute wissen, sie spielen ein Spiel, dann kommt dieser berühmte Spruch aus Vegas, ja, was in Vegas passiert, bleibt in Vegas, das kannst du auch über Spiele sagen. Ja, was im Spiel passiert, bleibt im Spiel. Du weißt, du hast diesen Magic Circle, du setzt dich rein, du kannst Dinge ausprobieren, nichts passiert, danach gehst du in die Realität zurück, egal wie viel Scheiße du im Spiel baust, du machst deinen Job weiter. Ja? Das heißt, natürlich kriegst du in diesem Umfeld, weil der Mensch psychologisch in diesem Kontext ist und das weiß, auch mal Leute dazu zu sagen, ja, dann probiere ich mal was völlig Verrücktes. Ja, oder also Simulationen, ja, wo du einfach Risiken eingehen kannst, nichts kann passieren. Das ist der Vorteil. Der Nachteil ist, wenn du aber willst, dass die Leute dieses Gelernte in die Realität mitnehmen, dann hast du diesen Bruch immer noch da. Die Leute setzen dann am Ende von mir aus, also stehen wieder auf vom Computer oder setzen die VR-Brille ab oder was auch immer und sagen sich, so, genug, jetzt wieder zurück zum Job. Ja, so, und da gelten die anderen Regeln, weshalb sie sich ja vorher schon nicht so verhalten haben. Das heißt, dieses Gelernte, Erfahrene zu transferieren, hat viel, viel weniger damit zu tun, dass der Mensch es versteht, sondern viel mehr damit, wie es der Kontext designt. Und der ist ja immer noch der alte, selbst wenn du so ein klassisches Spiel gebaut hast, wo die Leute das lernen konnten. Das ist der eine Ansatz. Also, und jetzt haben wir einen Vor- und Nachteil erlebt. Der andere Ansatz wäre der, dass du sagst, nein, ich will, dass es in der Realität passiert. Ja? Ich will, dass dort Lernen passiert. Vor allem vielleicht Learning on the Job ist immer so ein schöner Begriff dafür. Ja? Und da zum Beispiel mein banalstes Beispiel, was ich dafür übernehme, aber was so effektiv ist, ist, angenommen, du willst, dass die Leute sich mit IT-Security auseinandersetzen. Ja? Was dürfen sie, was nicht? Am Flughafen Laptop aufmachen oder nicht? Oder Phishing-E-Mails oder was auch immer. So, jetzt hast du immer diese Corporate Trainings, wo du sagst, hey, das müsst ihr vielleicht sogar jedes Jahr machen, weil das gesetzlich vorgegeben ist, Datenschutz, wie auch immer. Ja? Und was machen die Leute? In der Regel hast du immer zwei, drei Sachen. Die einen sagen, ja, stimmt, kann mir passieren, aber ich kenne mich aus. Wird mich nicht erwischen. Ja? Oder die anderen sagen, was wollen die Leute von mir? Phishing-E-Mails? Ich habe gar nichts. Also mich werden die nie an. Das ist sowas in der Richtung. Das heißt, sie haben genug Gründe zu sagen, warum es eigentlich unsinnig ist, sich das Zeug anzueignen. Das ist auch eine Tendenz des Menschen. Genau, das kennen wir auch von Rauchern, die mal sagen, ja, mir passiert es nicht. Ist schlimm, aber mir, meine Lunge nicht. Auf jeden Fall, das heißt, dort bringt es nichts, wenn du denen den Lernstoff gibst, Ja, weil die an für sich eben sagen, also nur weil die sich vernünftigerweise hinsetzen und sagen, okay, ich arbeite es jetzt durch. Und sie haben, wenn sie die Emotionalität nicht haben, dass sie sagen, ja stimmt, ich sollte es auch wissen, wird nichts im Kopf hängen bleiben. Da gibt es super viele Untersuchungen dazu. Ja? Das ist dann so dieses berühmte Leistungslernen. Ich habe mir irgendwas reingezogen, kann jetzt abgefragt werden und in 3 Monaten keine Ahnung. Und da zum Beispiel, und das habe ich vorhin gesagt, ja, spielerisches Design ist ja sehr stark auch narrativ getrieben. Dort zum Beispiel wäre es sinnvoll, wenn du sagst, hey, in 3-4 Wochen fängt unsere Lerneinheit an mit zum Beispiel Phishing-E-Mails, keine Ahnung. Dann schickt den Leuten 3-4 Wochen vorher Phishing-E-Mails. Und zwar so, dass sie es höchstmöglichst nicht checken. Ja, also du willst nicht so einfach machen, dass sie reinfallen und dass sie auch erstmal so dieses, weißt du, wenn das Herz in die Hose rutscht und du sagst, oh scheiße, habe ich dem gerade die Passwörter geschickt? Keine Ahnung, also okay, wie auch immer du es baust. Die müssen diese Emotionalität erleben. Selbst wenn du direkt in der Sekunde danach den Leuten die Antwort gibst, haha, wir haben nur was ausprobiert von der IT, keine Angst, überhaupt nichts ist passiert. Ja? Du hast überhaupt nichts Schlimmes gemacht. Diese Emotionalität, dieses emotionale Gefühl, daran erinnern die sich viel stärker, ja, wie an die Vernunft, stimmt, ich sollte was lernen, weil Corporate es sagt. Das heißt, die Bereitschaft, den Kurs zu machen und auch das, was hängen bleibt, ist viel größer, nur weil ihr den Trigger gesetzt habt. Da habt ihr noch nicht mal, selbst wenn es 50 langweilige PDF-Seiten sind. Also Trigger gesetzt plus langweilige PDF-Seiten ist effektiver als kein Trigger gesetzt und das Lernszenario ein geiles Spiel gebaut. Und das sind so 2 ganz konkrete Ansätze, die relativ easy auch umzusetzen sind.
Jetzt hätte ich da noch eine Nachfrage. Wir haben vorher schon drüber gesprochen. Es geht nicht um Wettbewerb an sich, also nicht, dass irgendwie Mitarbeitende gegeneinander antreten. Aber was ja schon auch irgendwie in der Luft steht, ist die Frage nach der Leistungskontrolle. Bei Variante 1 hast du gesagt, was in Vegas passiert, bleibt in Vegas. Das heißt, innerhalb dieses Spiels bekommt niemand mit, ob man Fehler macht, ob man irgendwie Level wiederholen muss. Im zweiten Fall wird es einem ja schon offensichtlich dann auch wiedergespiegelt. Du hast jetzt diese Phishing-Mail geöffnet, du hast Passwörter weitergegeben, das hättest du nicht machen sollen. Also welche Rolle spielt da die Leistungskontrolle? Weil eigentlich ist ja das Schöne am privaten Spielen, dass man vielleicht verliert, das mag man nicht gerne, aber nichts zu verlieren hat sozusagen im größeren Kontext.
Also aber nur ganz kurz, wir gehen da sichtlich darauf ein, aber dass der Mensch nicht verlieren mag, stimmt nicht. Auch das, dann wären Spiele total beschissen. Ja? Ich meine, wer von euch hat Tetris durchgespielt?
Ich nicht. Wie oft ich auch nicht.
Ja? Wir verlieren viel, viel öfter im Spiel, als wir mal gewinnen. Und genau deswegen ist das Spiel, ist der Sieg dann süß, der Fortschritt. Nennen wir es nicht Gewinnen, nennen wir es Fortschritt. Ja? Also, aber es ist ein anderes Thema. Der Punkt der Leistungskontrolle ist der, dass du, also erst einmal hast du völlig recht. Das ist natürlich auch klar, im deutschsprachigen Raum sind wir da, ist das ein bisschen stärker, ja, oder ein bisschen negativer behaftet auch. Und es gibt auch viele Betriebsräte, hatten wir vor kurzem erst mit einem Konzern, wo die einfach sagen, hey, sobald da irgendwas nach Leistungskontrolle aussieht, erlauben wir es nicht, dürfen wir gar nicht. Ja. Und das ist der Punkt, dass der, wenn du Feedback an den einzelnen Nutzer zurückspielst, wo er einfach nur erkennt, das war gut, das war nicht gut, für sich selber. Ja, also um diesen, einfach nur direktes Feedback. Du bewertest es nicht mal. Du sagst aber nur, das ist die Konsequenz, weil ja, dann hat er die Chance zu sehen, okay, was muss ich machen, um es zu ändern? Ah, persönlicher Fortschritt, wie auch immer. Ja? Und das kannst du immer sehr, sehr gut einbauen. Und das ist ja auch das Effektivste, gar nicht der Wettbewerb gegen andere. Das Spannende ist aber das, wenn du ein Spielszenario baust, also das ist wie wenn du, pass auf, angenommen, du hast jetzt 3 Sachen. Ich gebe dir einen Ball, einen Becher und eine Schnur. Ja, und sag hier, bau daraus bitte ein Spiel für dein Kind. Dann baust du. Und das ist ein bisschen schwer sich darum, aber der Punkt ist, es ist ja nicht so, dass du dein Kind damit werfen lässt und machen lässt und dann sagst nach 10 Minuten, so und jetzt teste ich dich. Die ganze Aktion ist ja ein Test. Ja, also du wirst ja auch nicht am Ende von Mario, wenn du das spielst, am Ende ankommst, dann fragt dich Mario World an, so hast du die Regeln verstanden? Ich frag dich jetzt mal ab. Ja, das heißt, du hast nicht diese Test am Ende, sondern du hast eine Story, du hast eine Aufgabe und wenn du irgendwas geschafft hast, entsteht die nächste Aufgabe. Das heißt, es geht nicht um dieses Feedback, was du kommst, am Ende was bewertet wird, sondern das Freischalten der nächsten Komplexität ist eigentlich für dich der Beweis, dass du irgendwas geschafft hast oder nicht geschafft hast oder nur halb, deswegen, ja, wie auch immer. Also du hast in diesen Szenarien, wenn du die gescheit designst, kommst du überhaupt nicht in die Bredouille dieses, so, jetzt musst du irgendwas machen, das ist das Ergebnis, das steht jetzt fest und dementsprechend wird es bewertet. Und damit fällst du da meistens gar nicht in das Problem rein.
Die 2 Beispiele, die du uns jetzt bei ganz konkret genannt hast, sind ja aber schon einzelne Projekte, also jemand ruft dich und sagt, wir wollen auf der einen Seite ein Game-Based Learning aufbauen oder halt Phishing-Mails, wie kriegen wir das hin, das zu schulen sozusagen, nachhaltiger zu schulen, dadurch, dass man es mit Gamification Design angeht. Bist du aber auch sozusagen ein Organisationsentwickler? Also gehst du auch hin und sagst, naja, Corporate Learning kann man ja komplett Gamification Design draufsetzen oder sollte man eigentlich? Oder sind es dann eben doch so punktuelle Tätigkeiten?
Ja gut, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist mein Olymp, mein Wunschszenario meiner. Ich habe eine einzige Firma nach 15 Jahren, okay, die und jetzt gerade, also die haben wir auch schon betreut ein bisschen länger, aber die bereit ist, so zu denken. Ja, also die sagt, ey, wir nutzen, wie würden wir unsere Organisation nach Gamification Design Ansätzen gestalten, und zwar die ganze, also ja, wo man denkt, okay, also wo man den gesamten Employee Lifecycle, ja, Lifetime Cycle beachtet. Vom Branding, Employer Branding beginnend, ja, übers Recruiting, Onboarding und dann sagt, hey, wir wollten gerne, dass die Leute mindestens 6, 7, 8 Jahre bei uns bleiben, ja, und dann auch mit einem gewissen Punkt vielleicht zu wieder gehen, wenn es dann soweit ist. Also bewusstes Offboarding sogar sich überlegen und dann gucken, hey, wie kann diese ganze Journey aussehen? Und da ist natürlich zum Beispiel, dann wird Lernen Teil dieser Journey, die dich auch dabei hält. Ja? Weil zum Beispiel einer der großen Punkte, der zweitmeist genannteste Grund, warum Menschen kündigen, also laut Gallup Engagement Index, da gibt es so unterschiedliche Untersuchungen, ja, aber ist dieser Punkt, dass die Menschen kündigen, weil sie sagen, hey, ich stecke hier fest, ich komme ja nicht weiter. Genau dieser Wunsch der Weiterentwicklung, ja, dieses und auch Unternehmen wird langsam klar, dass sie sagen, hey, je besser wir darin werden, unseren Mitarbeitern zu zeigen, dass sie sich in unserem Kontext weiterentwickeln können, ja, dass wir ihnen also Möglichkeiten bieten, um besser zu werden in was immer es ist, ja, umso eher bleiben sie. Natürlich muss der Rest stimmen, brauchen wir nicht drüber reden, ja, also du brauchst diese ganzen extrinsischen Dinge wie passend Gehalt und so ein paar Benefits willst du haben, ist auch eine Art Anerkennung, aber es reicht nicht, dass sie bleiben. Und wie gesagt, nach 15 Jahren, wir haben einen einzigen Konzern, der anfängt, so ganzheitlich zu denken und deswegen nicht nur auf Projektbasis, auf einzelner, dass wir da unterwegs sind, aber das ist ein langer Weg.
Gibt es denn neben diesem Index noch weitere sozusagen harte Zahlen, die belegen, dass Gamification der effizientere Weg ist, um zum Beispiel Lernen voranzubringen?
Also es gibt, sagen wir mal so, also erstmal jedes Projekt ist ja basierend auf dem, wir müssen uns ja auch verteidigen, wenn du es so willst. Ja, es gibt immer die KPIs am Anfang, hey, so viele Leute machen mit oder beenden es oder in der Zeit und wie auch immer. Und dann natürlich wird am Ende immer geguckt, was hat sich denn verändert nach einem gewissen Zeitraum. Also die gibt's, ja. Das Problem ist das, dass es gibt Hard Facts, die kannst du leicht messen. Das, was du aber eigentlich erreichen willst, also du willst ja auch, du sagst ja nicht nur, also andersrum, beim Lernen gibt es immer zwei Szenarien. Es gibt die, wo die sagen, du, eigentlich ist mir scheißegal, ob die Leute es lernen, die müssen es einfach abschließen. Ja, das ist die Frage, ob du halt natürlich, ob der Projektmanager an uns rankommt und der sagt, du, ich werde nur danach gemessen, wie viele Leute in welcher Zeit welche Kurse durchgemacht haben. Oder eben, hey, wir müssen einfach nur beweisen können, dass die Leute es gelesen haben, weil das gesetzlich vorgegeben ist. Ja, den Leuten ist es ehrlich gesagt völlig wurscht, ob ihre Teilnehmer das Zeug verinnerlicht haben. Ja, und dann gibt es natürlich aber wieder Dinge, ist meistens auch themenabhängig, wo man sagt, nein, nein, die Leute können ruhig länger bleiben. Diese Zahlen, also natürlich ist es schön, wenn es jeder schneller macht und alles cool. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber wichtig ist, dass das effektiv funktioniert, dass die Leute auch in 3, 4 Jahren in einem anderen Kontext das Wissen wieder abrufen können. Na, da sind wir also bei diesem lebenslangen Lernen, Robert Bjork zum Beispiel, der sehr viel gemacht hat in den Bereichen. So. Also, und das ist eine ganz andere Art des Lernens als dieses Leistungslernens. Und das kannst du auch messen, aber halt, und das ist leider auch eine Herausforderung für uns, sehr indirekt. Ja, es ist ja schwer zu sagen, also wie kannst du zum Beispiel, angenommen, du sorgst durchs Lernen dafür, dass die Leute das Gefühl haben, sie werden besser. Ja, also erstmal, sie werden innovativer, sie haben mehr Wissen, aber auch vielleicht, sie haben das Gefühl, dass, oh, ich habe hier die Chance, mich ständig weiterzuentwickeln, deswegen bleibe ich lieber beim Arbeitgeber. Da stecken so viele Variablen drin. Ja, kann auch sein, dass der Chef gewechselt hat. Kann auch einfach sein, dass die Arbeitsrahmenbedingungen am Markt anders geworden sind. Oder deswegen wechseln die Leute vielleicht weniger gern. Du glaubst aber, hey, cool, sie bleiben gerne bei uns. Ja, oder wie auch immer. Also Gamification ist ja auch Verhaltensdesign. Ja, wir reden über Psychologie. Und dann sind wir halt leider in einem Bereich, der messbar ist, aber halt eher interpretierbar messbar, weil so viele Faktoren mit reinspielen. Und das ist nach wie vor die große Herausforderung für uns als Unternehmen, aber auch als ganze Industrie.
Dann würde ich jetzt, auch wenn es wahrscheinlich noch ganz viele Fragen gäbe, die uns da auf der Seele brennen, zu unserem Abschlussstatement kommen. Und das ist immer die kleine Herausforderung, weil wir natürlich gerne ein kurzes und knackiges Abschlussstatement hätten in 2 bis 3 Sätzen. Alles zusammenfasst, was du schon gesagt hast. Nämlich einfach die Frage, brauchen wir Gamification in der Weiterbildung?
Wenn man sich damit auseinandersetzt und wenn man akzeptiert, wie Lernen rein vom Menschen her, also rein vom Gehirn her, funktioniert, merkt man, und dafür gibt es, wie gesagt, zig Untersuchungen seit Jahrzehnten, dass es von Mechanismen abhängig ist, von Rahmenbedingungen, die das Spiel nativ auch bietet. Und von daher, aus meiner Sicht, wenn ich wenn es nicht um Leistungslernen geht, bietet das Spieldesign an für sich, nicht die Pixel auf dem Bildschirm, sondern wie Spiele gestaltet sind, intuitiv die perfekten Rahmenbedingungen für effektives und lebenslanges Lernen.
Das war ein bisschen mehr als drei Sätze, geht aber in Ordnung. Ja, dann bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank für deine Zeit, für deine ausführlichen Antworten und
den Einblick in die Spielwelt.
Den Einblick in die Spielewelt, die nicht nur ein Spiel ist, sondern darüber hinausgeht. Und ja, dann bis nächste Woche.
Danke euch.
Roman Rackwitz hat es jetzt wirklich klar gemacht, dass Gamification deutlich mehr ist als einfach nur zu datteln. Und gleichzeitig bleibt es trotzdem ein schwieriges Phänomen, weil hinter diesem Begriff so viele Einzelbegriffe stecken und man das, glaube ich, erstmal differenzieren muss.
Und das auch weiterhin immer noch häufig missverstanden wird. Das hat er ja auch nochmal betont. Und an der Frage bin ich so ein bisschen hängen geblieben. Deswegen habe ich was gemacht, was wir sonst eigentlich nicht machen. Und nach dem Abschlussstatement nochmal nachgefragt, ob wir denn nicht irgendwie doch andere Begrifflichkeiten bräuchten für Gamification und vielleicht auch für Lernen. Ja, und die Antwort wollten wir euch ja dann trotzdem natürlich nicht vorenthalten.
Ich würde so gern von dem Begriff weg. Total, weil er sofort im Kopf eben, die Leute das erste Mal hören, denken an irgendjemand, der daddelt im Keller. Also wirklich so fast klischee-mäßig. Ja. Und da, oder sagen, oder im ersten Moment, spielen ist schon eine coole Emotion und dann, aber warte mal, wir sind Ingenieure, wir sind seriös, wir daddeln nicht. Also von daher, das wäre cool wegzukommen. Ich habe es seit 15 Jahren nicht geschafft. Ich suche immer wieder nach Begriffen. Was ein bisschen besser passt oder was darüber vielleicht ein bisschen seriöser ist, ist der Bereich des Human-Centered Design. Das ist aus meiner Sicht ist Gamification Teil davon. Aber auch das, da wissen die Leute auch nicht wirklich, was sie darunter vorzustellen haben. Und die meisten denken dann auch, es ist so dieses One-Click-Erlebnis, ja, so, was eben dem auch nicht entspricht. Kleine Anekdote dazu, als wir hatten einmal einen Kunden, bei dem hat ein Projekt unter dem Begriff Gamification überhaupt nicht funktioniert. Das gleiche Projekt unter dem Begriff Human Performance Design hat sehr gut funktioniert. Was pervers ist, aber da sieht man wiederum, geht noch manchmal nicht darum, was ist, sondern das war halt Managementsprache. Keiner hat gesagt, hey, das ist ein schlechtes Ding, Human Performance Design, ja, das ist rational, klar. Betriebsrat fand es dann wiederum nicht so lustig. Aber von daher, ich habe keine Lösung, aber der Begriff ist gerade in unserem Kulturkreis nach wie vor eine Herausforderung.
So, jetzt sind wir aber wirklich am Ende unseres Gesprächs und unseres Podcasts. Und was da jetzt noch fehlt, wahrscheinlich, liebe Hörerinnen, habt ihr es auch schon auf dem Schirm, nämlich unsere Checkout-Frage.
Checkout.
Was wünschst du dir jetzt?
Das ist eine gute Frage. Muss die Hörerin, glaube ich, kurz in die Situation holen. Wir sind jetzt gerade hier im Podcast-Studio wieder kurz vor 12. Wer die letzten Folgen gehört hat, weiß Bescheid. Ich habe einfach Hunger und ich wünsche mir jetzt ganz bald in die Kantine zu kommen. Und du?
Und ich wünsche mir, dass wir den Monopoly-Abend realisieren, weil wir im Zuge dieses Podcasts festgestellt haben, dass du, Julia, ziemlich gerne Monopoly spielst, während Stimmt. ich es eigentlich hasse, während mein Sohn es auch liebt. Insofern wird das ein super Match mit euch beiden.
Ich komme auf jeden Fall vorbei.
Und ich wünsche mir, dass das klappt.
Ganz bestimmt. Ich glaube, er muss mir nur noch mal die Regeln erklären, weil ich das schon ewig nicht mehr gespielt habe.
Er erklärt es dir sicherlich in seiner Version.
Das ist in Ordnung.
So, diese Version des Podcasts wäre aufgezeichnet. Insofern bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss, liebe HörerInnen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.
Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning neu gedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner. Neues Lernen.